Auslegung der Heiligen Schrift von Johannes Calvin. Der Jakobusbrief. Dieser Kommentar trägt den Titel Demütigung vor Gott. Jakobus Kapitel 4, die Verse 7 bis 10. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Ab Vers 7 lesen wir dann: Unterwerft euch nun Gott. Die empfohlene Unterwerfung soll den Charakter der Demut haben. Nicht eine allgemeine Ermahnung zum Gehorsam gegen Gott wird gegeben, sondern demütige Unterwerfung gefordert, weil der Geist Gottes auf den Demütigen und Stillen ruht. Darum gibt Jakobus diese Forderung auch als eine Folge. Weil er vom Geist Gottes ausgesagt hat, er sei freigebig in der Vermehrung der Gnadengaben, so schließt er daraus, dass wir unter Ablegung jedes selbstsüchtigen Eifers uns Gott unterwerfen müssen. Viele Handschriften haben dazwischen noch den Satz: Deswegen heißt es, Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Da er aber in anderen Handschriften nicht so gelesen wird, so hegt Erasmus den Argwohn, er sei von irgendeinem Leser auf dem Rande notiert und hernach in den Text geraten. Und das ist auch möglich, obwohl er zum Zusammenhang sehr wohl passen würde. Denn die Meinung einiger, es sei doch unbegreiflich, dass ein Wort oder Zitat aus der Schrift angeführt sein sollte, das man nur bei Petrus findet, wird leicht entkräftet. Ich vermute vielmehr aus der allgemeinen Lehre der Schrift heraus, dass diese sprichwörtliche Redensart damals unter den Juden gang und gäbe gewesen sein muss. Sie enthält ja nichts anderes, als was wir in Psalm 18, Vers 28 sehen und an mehreren Stellen sonst auch noch. Ein demütiges Volk behütest du, Herr, und die Augen der Stolzen niedrigst du. Wir lesen dann weiter. Widersteht dem Teufel. Nun wird gezeigt, wohin wir unseren Kampf richten müssen. Ähnlich sagt ja auch Paulus, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen hätten und feuert uns an zum Geisterkampf. Nachdem also Jakobus Bescheidenheit gegen die Menschen, Demut gegen Gott gelehrt hat, stellt er uns den Satan als den Feind vor Augen, wider den man sich auflehnen soll. Doch scheint die hinzugefügte Verheißung von der Flucht des Teufels in der täglichen Erfahrung ihre Widerlegung zu finden. Denn das ist sicher. Je tapferer unser Widerstand, desto schärfer die Bedrängnis. Denn der Satan spielt nur sozusagen, wo er nicht ernstlichen Widerstand findet. Aber gegen die Widerspenstigen entwickelt er dann, was er an Stärke besitzt. Weiter wird er auch durch den Kampf niemals ermüdet. Vielmehr bietet er, in einer Schlacht besiegt, sogleich eine neue an. Demgegenüber sage ich, dass der Teufel flieht, bedeutet, dass er eine Niederlage erleidet. Und gewiss ist es, obgleich er beständig seine schmählichen Angriffe erneuert, muss er doch immer fruchtlos abziehen. Dann lesen wir in Vers 8: Nahet euch zu Gott und so weiter. Eine neue Zusicherung, dass uns Gottes Hilfe nicht fehlen wird, wenn wir ihm nur Raum geben. Denn wenn Jakobus befiehlt, wir sollten uns zu Gott nahen, damit wir ihn als nahe empfinden, bedeutet er uns, dass wir seiner Gnade deswegen verlustig gehen, weil wir uns von ihm entfernen. Steht Gott aber auf unserer Seite, so fehlt jeder Anlass zur Furcht, dass wir unterliegen möchten. Wenn aber jemand hieraus den Schluss ziehen wollte, wir müssen den Anfang machen, Gottes Gnade folge danach, so liegt solche Meinung dem Apostel ganz fern. Zugegeben, dass wir anfangen müssten, so folgt daraus noch lange nicht, dass wir es auch vermöchten. Und mit der Mahnung zur Pflicht verzichtet der Geist Gottes nicht im geringsten auf sein und seiner Kraft Vorrecht. Selbst eben dies, was er befiehlt, auch in uns zustande zu bringen. In Summa. Jakobus beabsichtigt hier nichts anderes als dies zu versichern. Dass Gott uns niemals fehlen werde, es sei denn, dass wir uns selbst von ihm entfernen. Er will uns helfen wie einer, der die Hungrigen zu Tisch, zur Quelle die Durstigen führt. Weil unsere Füße erlahmen, deswegen liegt so viel daran, dass unser Gang vom Herrn geleitet und aufrecht gehalten wird. Eine abgeschmackte Spitzfindigkeit ist die Behauptung, Gottes Gnade komme erst an zweiter Stelle und hinter unserer guten Vorbereitung, da Jakobus doch das Nahen Gottes zu uns erst an zweiter Stelle nenne. Denn das ist für unsere Erfahrung nichts Neues, dass Gott seine schon geschenkten Gnaden durch neue mehrt und dass er so die, denen er bereits viel gegeben hat, noch mehr und mehr bereichert. Wir lesen dann weiter. Reinigt die Hände. Das ist eine Klagerede gegen alle Gottesfremden. Und zwar bezeichnet Jakobus nicht zwei verschiedene Klassen von Menschen, sondern eben dieselben nennt er Sünder und Wankelmütige. Auch meint er nicht alle möglichen Sündern, sondern die durch Untaten und verderbtes Leben befleckten. So wird ja bei Johannes der Ausdruck gebraucht, dass Gott die Sünder nicht hört. Und Lukas nennt in diesem Sinn jenes Weib eine Sünderin, und bei ihm und den anderen Evangelien heißt es, dieser isst und trinkt mit den Sündern. Nicht alle ohne Unterschied lädt Jakobus also zu der hier charakterisierten Buße ein, sondern die Leute schlechten und verderbten Herzens, schimpflichen und mit Schande beladenen oder sogar mit Verbrechen befleckten Lebens. Von diesen fordert er Keuschheit des Herzens und Reinheit der Werke. Daraus wird uns die wahre Art und Natur der Buße klar. Nicht nur das äußere Leben soll in ihr gebessert werden, sondern sie macht den Anfang mit der Reinigung des Herzens. Umgekehrt ist es natürlich nötig, dass die Früchte der inneren Buße in der Reinheit der Werke zur Erscheinung kommen. Ab Vers 9. Seid elend und tragt Leid. Traurigkeit kündigt Christus verwünschend denen an, die lachen. Lukas 6, Vers 25. Und Jakobus droht bald hernach den Reichen in gleicher Weise Trauer an. Hier aber handelt es sich um die heilsame Traurigkeit, die uns zur Buße führt. An solche Leute ergeht die Rede, die benebelten Sinnes das Gericht Gottes nicht fühlen, daher sich an Lastern gefallen. Solch todbringende Betäubung ihnen zu nehmen, fordert er sie auf, das Trauern zu lernen unter dem Schmerz des erwachten Gewissens und aufzuhören mit ihrer Selbstberäucherung im Angesichte des nahen Verderbens. Lachen steht für die Weltfreuden überhaupt, welche die Gottlose sich bereiten, während sie das Gericht Gottes vergessen, betört vom süßen Gift ihrer Verbrechen. Ferner lesen wir, demütigt euch und so weiter. Das ist der Schluss des Vorhergehenden, wenn er sieht, dass wir jene hochmütigen Gedanken abgetan haben, dann wird Gottes Geist zu unserem Trost uns nahe sein. Wir sind eifersüchtig und neiden, weil wir hochzukommen begehren. Das ist eine verkehrte Rechnung. Gottes Art ist es, die Kleinen aufzurichten und zumal die sich freiwillig erniedrigen. Wer immer eine fest begründete Höhe erstrebt, niedergeworfen im Gefühl seiner eigenen Schwäche, der denke über sich nicht anders als demütig. Gut, sagt Augustin irgendwo. Wie der Baum tief unter sich die Wurzeln senden muss, um himmelwärts zu wachsen, so fährt jeder zu seinem Verderben aufwärts, der seine Seele nicht in der Demut hat wurzeln lassen.